Hallo und guten Morgen an diesem verschnupften, aber schönen Samstag. Heute ist der 9. Dezember. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Maike Reitz. Ich bin Zahnärztin in der Praxis von Dr. Bovin in Glinde. Ich wünsche allen für morgen einen wunderbaren zweiten Advent und jetzt gute Unterhaltung mit Episode 31.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Hier ist die Wochenendausgabe.
Präsentiert vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen zu unserer Folge am Wochenende. Hier sind
Sebastian Günther, der Produzent dieses Podcasts. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Und mein Name ist Marcel Becker, der Moderator dieses Podcasts. Und ich schließe mich den guten Wünschen meines Teampartners für dieses Wochenende natürlich an. Unser inhaltliches Format für unsere Wochenendfolge, da haben wir ja nochmal rumgeschraubt. Komplett weg von diesem Best-of-Wochen-Rückblick-Format und stattdessen inhaltlich alles neu und ganz frisch. Aber das ist auch sozusagen die Antwort an unsere Hörerin Elke Schacht, die sich nämlich genau das von uns gewünscht hatte. Also Haken dran, die brandneuen und extra vorbereiteten Themen kommen gleich. Vorher aber, Sebastian, sollten wir nicht verschweigen, dass wir uns für Elkes generelles Lob zu unserem Podcast ausdrücklich bedanken möchten.
Genau, Elke hat geschrieben an die E-Mail-Adresse beckeramorgen@abendblatt.de, Becker mit E übrigens. Und zwar schreibt die liebe Elke: Lieber Marcel Becker, lieber Sebastian Günther, ich bin seit der ersten Stunde Ihres neuen Podcasts dabei und mir gefällt er sehr gut. Vor allem gefällt es mir, dass Sie Ihre Interviewpartner ausreden lassen. Sie fallen Ihnen nicht ins Wort. Bravo. Danke, liebe Elke, für Ihr Lob und natürlich auch danke für Ihre Kritik an unserer ersten Wochenendfolge.
Und für Elke und alle anderen Hörer haben wir das hier für Ihr Wochenende heute im Angebot. Liebe Politiker, merkt ihr noch was? Während der Fußball-Europameisterschaft soll in Hamburg eine internationale Konferenz stattfinden, unter anderem mit Joe Biden und Emmanuel Macron.
Und offensichtlich hat Olaf Scholz sich entschieden, da Kollegen mal nach Hamburg wieder zu holen.
Deutschland ist, zumindest wenn wir uns die Quoten anschauen, verrückt nach TV-Talkshows. Egal ob Lanz, Maischberger oder Illner. Jetzt gibt es allerdings eine sehr interessante personelle Veränderung auf diesem Markt.
Wenn das Kanzleramt so anruft und sagt so, hallo Frau Will, die Kanzlerin würde gerne, dann funktioniert das nach anderen Regeln. Dann wird natürlich gesagt, aber selbstverständlich.
Ein sehr aufschlussreicher Blick hinter die TV-Kulissen mit unserem sehr geschätzten Kollegen aus dem Abendblatt-Team, Hajo Schumacher. Außerdem, wir kennen das, zu Weihnachten immer und immer wieder die gleiche Musik. Wer kann uns helfen? Wer hat ein paar Inspirationen für uns? Natürlich, unser Klassikexperte Joachim Mischke.
Eigentlich bräuchte dieses Album für Diabetiker einen Warnaufkleber.
Auf Joachims Tipps sind wir alle zu Recht sehr gespannt. Das alles für Sie, das alles für Ihr Wochenende und zwar jetzt. Heute am 9. Dezember ein Aprilscherz. Klingt auf jeden Fall so. Eine mit internationalen Spitzenpolitikern besetzte politische Konferenz in unserer Stadt. Naja, eine gewisse Unruhe können wir alle nicht bestreiten. Wir denken nämlich sofort an G20. Aber das ist noch nicht alles. Zu dieser Konferenz kommen die ganz großen Kaliber wie Biden und Macron. Hier kommt die Krönung dazu. Das Ganze im Juni 2024. Und was findet dann noch in Deutschland statt? Auch in Hamburg? Richtig, die Fußball-Europameisterschaft. Ist dieser Plan völlig daneben oder am Ende ein genialer Schachzug? Das klären wir jetzt mal mit Lars Haider, unserem Chefredakteur. Bitte erklär uns doch einmal, was ist da überhaupt geplant?
Offensichtlich hat Olaf Scholz sich entschieden, da Kollegen mal nach Hamburg wieder zu holen.
Es geht um Nachhaltigkeit, ist ja an sich erstmal ein tolles Thema. Aber die Polizei warnt, sage ich mal, nach dem Motto, wir hatten das doch alles schon mal und wir sind eh überbelastet durch die Europameisterschaft allein schon. Und dann kommen noch diese vielen Spitzenpolitiker, also Weltspitzenpolitiker in unsere Stadt. Wird es Krawalle deiner Meinung nach geben oder eigentlich nicht? Weil die Triggerpoints, sage ich mal, wie Welthandel und Handelsabkommen, die gibt es ja wohl nicht. Oder gibt es halt mittlerweile immer Krawalle?
Das kann man nicht sagen. Also es ist sicherlich, das Kernproblem ist ja immer dann, wenn der amerikanische Präsident kommt. Wir erinnern uns in Hamburg, wie das war. Ich weiß noch, wie wir auf der Dachterrasse, auf dem Dach unserer Redaktion standen und dann Donald Trump mit 4 oder 5 Hubschrauber über uns hinwegzog. Und dann stand man unten an der Straße und sah so eine Kolonne mit 50 Autos. Ich glaube, das ist immer die größte Herausforderung für die Sicherheitskräfte. Ob dann sowas wie G20 normal passiert, wenn eben es nicht G20 ist, sondern einfach ein Treffen, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo dann vielleicht auch nur ein paar Präsidenten da sind, die dann auch schnell wieder weg sind, das weiß ich nicht. Aber klar, in der Kombination mit der Europameisterschaft, wo es sicherlich auch einen hohen Sicherheitsbedarf gibt, und das zusammen ist eine Herausforderung für eine Polizei, die ja sowieso irgendwie nach wie vor noch unter Überstunden ächzt.
Und ganz ehrlich, auf einer Konferenz von uns würden wir relativ flapsig mal einfach in den Raum stellen. Sag mal, welche Nase plant eigentlich sowas? Wieso muss das zur EM stattfinden? Aber da sind wahrscheinlich andere Terminkalender dann wichtiger als diese komische Fußball-Europameisterschaft.
Wahrscheinlich. Und ja, wahrscheinlich, genau.
Was dann noch hinzukommt, was ich ganz spannend fand als Aspekt auf jeden Fall. Wir befinden uns im Juni und da sind angeblich, habe ich abendblatt.de entnommen, 700.000 Touristen schon mal in unserer Stadt. Das heißt, die Hotelzimmer sind ja eh schon voll. Und Joe Biden wird ja vermutlich nicht im Motel One absteigen, oder?
Nee, aber da gibt's ja was. Der wird ja dann wahrscheinlich im Gästehaus des Senats schlafen, so wie damals der Kollege Trump. Also das kriegt man schon irgendwie hin. Aber du hast natürlich recht. Es ist natürlich ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, das während der EM zu machen. Vielleicht machen sie es aber gerade während der EM. Weil sie dann glauben, da ist sowieso so ein Blick in Richtung Deutschland und dann vielleicht auch ein Blick in Richtung Hamburg. Aber idealer Zeitpunkt ist das sicherlich nicht, das kann man schon sagen.
Es kommt ja auch noch die Frage hinzu, wo findet das Treffen denn tatsächlich statt? Also bitte nicht wieder in den Messehallen nahe der Schanze. Also das, glaube ich, wäre auch diesmal eine relativ blöde Idee.
Aber wir müssen ja mal davon ausgehen, dass, ich rede schon wie Sebastian, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Politik aus G20 gelernt hat und eben diesmal besser vorbereitet sein sollte. Wir erinnern uns, dass ja auch Emmanuel Macron sich mit Olaf Scholz vor kurzem in Hamburg getroffen hat, im Louis C. Jakob, und das wurde halt weiträumig abgesperrt und war völlig problemlos. So, also dann haben die Fischbrötchen an der Elbe gegessen und all sowas. Also das kriegt man schon hin und wahrscheinlich haben alle aus G20 gelernt, weil das Problem bei G20 war ja wahrscheinlich gar nicht, dass genügend Polizisten da waren. Das war ja 30.000 Polizistinnen und Polizisten damals da. Man hat es einfach komplett unterschätzt damals. Man hat es nicht so richtig ernst genommen. Und ich glaube, das wird in Hamburg nie wieder passieren.
Stichwort G20. Das ist, glaube ich, jetzt der Übergang zu dem Thema, über das wir ja eigentlich reden wollten. Nämlich, welcher Politikername fällt uns in Verbindung mit G20 sofort ein?
Donald Trump.
Olaf Scholz, du hast zwei Bücher über ihn geschrieben. Sehr witzig, mein Lieber. Und du machst auch den Abendblatt-Podcast, das Scholz-Update. Du kennst die Materie hoch und runter. Was ist da bitte jetzt der aktuelle Stand in Berlin?
Ja, der aktuelle Stand in Berlin ist, dass die Hälfte der Legislaturperiode rum ist. Also der, wie man sagen könnte, der ersten Legislaturperiode von Olaf Scholz. So hätte Olaf Scholz es halt gern, dass es die erste ist und nicht die einzige. Und man muss sagen, dass es immer so ist, nach der Hälfte der Legislaturperiode, dass in Umfragen die Regierung meistens nicht so tolle Werte hat. Aber so schlecht, wie die Werte für Olaf Scholz sind, das ist, glaube ich, soweit ich das übersehen kann, einmalig. Wir erinnern uns, 2 Jahre vor der Bundestagswahl 2021, das ist ja ein Zeitraum, der vergleichbar ist mit dem jetzt, denn es sind jetzt auch genau noch 2 Jahre bis zur Bundestagswahl 2025, lag die SPD in Umfragen so bei 15-16%, jetzt liegt sie bei 14-15%. Also vergleichbar. Aber Olaf Scholz gehörte damals mit zu den beliebtesten Politikern und wenn man nach seinen Kompetenzwerten gefragt hat, war er, glaube ich, sogar der beliebteste. Also der war richtig gut. Und die Idee war ja damals, wir nutzen als SPD die Kompetenzwerte, die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz und der zieht uns mit nach oben. Und das hat geklappt. Jetzt ist aber Olaf Scholz in der Beliebtheit, sagen wir es mal ehrlich, auf dem Niveau des AfD-Vorsitzenden. Also sehr, sehr weit hinten und muss, würde ich sagen, eigentlich nochmal von null anfangen. Der ist wirklich, der fängt von komplett nochmal neu an und hat jetzt 2 Jahre Zeit, die Leute davon zu überzeugen, dass er doch der Richtige für dieses Kanzleramt ist. Und damit hat, glaube ich, er nicht gerechnet. Damit hat, glaube ich, keiner so richtig gerechnet. Und das ist schon ein herber politischer Rückschlag für ihn.
Aber du kennst ja das Umfeld von Olaf Scholz sehr gut. Ihn kennst du auch und kannst ihn einschätzen. Irgendwann muss das doch mal an dem nicht sehr kleinen Ego von Herrn Scholz auch kratzen, was da passiert. Das muss er doch auch sehen. Oder macht er immer weiter nach dem Motto, ist nichts passiert, ich mach mein Ding.
Ja, das ist was für mich eine der bewundernswertesten oder man kann auch sagen, andere können vielleicht sagen, verstörendsten Eigenschaften von Olaf Scholz. Der hat einen unglaublichen Umgang mit Niederlagen und Rückschlägen. Wir erinnern uns auch an G20. Da hat er ja auch versucht, einfach so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen und hat dann etwas länger gebraucht, um sich mal zu entschuldigen, aber nur, weil ihm ganz, ganz viele Leute gesagt haben, du musst dich entschuldigen. Als er damals SPD-Parteivorsitzender werden wollte und es nicht wurde, ist er am nächsten Tag ins Büro gekommen und hat immer noch erzählt, aber eines Tages werde ich SPD-Kanzlerkandidat, wo alle gedacht hatten, nein, deine Karriere ist zu Ende. Und so ähnlich ist die Lage jetzt. Und Scholz hat eine ja, ich finde es interessante Art, sagen wir es mal so, eben Dinge, die passiert sind, nicht zu vergessen, dass wir jetzt gemeint, Stichwort Cum-Ex, sondern so zu tun, als ob das, was passiert ist, eigentlich gar nicht wichtig ist, sondern nur so zu tun, als ob es immer nur darum geht, was jetzt kommt. Der Mann guckt nur nach vorne und nie zurück. Und deshalb macht er jetzt einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. So. Es ist oft gut gegangen in seiner Karriere. Man weiß auch nie, ich würde auch nie ausschließen, dass es jetzt nochmal gut geht, dass es sich jetzt nochmal von diesem politischen Rückschlag erholt. Er hat echt diese unglaublichen Steherqualitäten. Aber es ist natürlich für Menschen, die das sehen, denken die, wow, perlt an dem denn alles ab? Und ich glaube, ja, es perlt an dem ab. Er hat mal gesagt, er braucht keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt. Und er hat auch diese Emotionen, die hat er irgendwie nicht so, ja. Und das kann ja auch toll sein in so einer Situation, in der er jetzt ist.
Weißt du, dieses Bild, was ich aus dem Fernsehen zumindest immer kenne, Olaf Scholz, der ist ja auch nie, ich sag jetzt in irgendeiner Form, wie Emmanuel Macron ganz schick gekleidet. Der hat dann immer seinen Anzug an und vielleicht nochmal einen Trenchcoat und dann liegt er schon weit vorn. Und dann hat er immer diese Aktentasche dabei. Mhm. Und da muss ich immer an diese berühmte Geschichte denken von dem Ehemann, der seinen Job verloren hat, aber seiner Ehefrau nicht sagen möchte, dass er den Job verloren hat. Deshalb morgens einfach sich anzieht, seine Aktentasche nimmt und den ganzen Tag trotzdem nicht zu Hause ist. Weißt du, das ist so, als wenn nichts passiert wäre. Und das hast du ja eben, glaube ich, ganz gut erklärt. Obwohl er privat, wenn man mal die Chance hat, mit ihm so in einem anderen Rahmen zu sprechen, der kann ja richtig lustig sein. Das versteht man einfach nicht.
Ja, der kann, aber das ist doch ein ganz guter Schutz. Er hat ja dieses, es gibt ja verschiedene Scholz'sche Gesetze. Eins davon ist ja, wir sind nie beleidigt, wir sind nie hysterisch. Und das ist jetzt hier auch so, ja. Also das Land an sich neigt ja dazu, in jeder Situation hysterisch zu sein. Und Scholz ist selbst in Situationen, die für ihn echt schwierig und kritisch sind, nie hysterisch, sondern sagt sich, okay, jetzt ist es halt so, kann man nichts machen, was passiert ist, ist passiert, daran kann ich nichts ändern, ich kann jetzt nur nach vorn gucken und versuchen, in diesem Fall jetzt die nächsten 2 Jahre zu nutzen, um dann die Menschen zu überzeugen, mich doch wieder zu wählen. Und was ihm natürlich so ein bisschen Mut gibt, ist, dass er ja sein Leben lang nie ernst genommen wurde, dass er sein Leben lang schon mehrfach, dutzendfach abgeschrieben wurde, dass viele Leute gesagt haben, aus dem wird ja nie was. Und am Ende ist er aus ihm Kanzler geworden. Deshalb glaube ich, ist der jetzt gar nicht so aufgeregt, wie man sich das uns niedergeschlagen, wie man sich das vorstellen könnte, sondern er hat so ein bisschen diese Attitüde, ich habe das schon so oft geschafft, ich bin schon so oft abgeschrieben worden, da ist es jetzt auch egal, ob ich jetzt in den Umfragen mal ganz unten bin, warten wir mal ab, was in 2 Jahren ist. Und man muss ja sagen, in der Politik kann halt alles passieren. Wir denken, vielleicht ist es ein schlechtes Beispiel, aber es ist ein Beispiel an Fukushima. Ne? Ohne Fukushima wäre damals ja niemals Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg Ministerpräsident geworden. So. Und wer weiß, was in den nächsten 2 Jahren alles so passiert und wo dann Olaf Scholz in 2 Jahren sitzt. Interessant ist ja, wenn man sich die Umfragen anguckt, wenn die Deutschen die Frage gestellt kriegen, wen möchten sie lieber als Kanzler? Friedrich Merz oder Olaf Scholz? Das ist immer noch Olaf Scholz vorne. So, das heißt, wenn die CDU tatsächlich Friedrich Merz als Kanzlerkandidat aufstellen würde, könnte sich das dann auch nochmal drehen. Also da kann noch unglaublich viel passieren. Wobei, auch ich gebe zu, mir fehlt wirklich die Fantasie, wie Scholz da rauskommen will aus dieser Situation und vor allen Dingen mit wem. Weil ja auch die FDP und die Grünen irgendwie ganz schön zur Ader gelassen wurden. Und ich glaube, die kommen jetzt kommen die jetzt ja zu dritt mit Mühe, das muss man sich mal vorstellen, über 30% und sind zu dritt ungefähr in Umfragen so stark wie die AfD in Ostdeutschland. Also das ist schon bemerkenswert.
Du hast es eben gesagt, diese Angewohnheit oder diese Eigenschaft, das ist ja eine Charakterstärke, auch immer nach vorne zu gucken. Das machen wir jetzt auch mal. Also ich würde jetzt einfach mal formulieren, wie wäre es denn mal mit Vernunft? Ihr und ihr allein, also die Ampelparteien, haben das Ding gerade versenkt. Ihr müsst jetzt sehen, dass ihr unser Land am Laufen haltet. Lasst uns mal nach vorne schauen und jetzt bitte springt jeder mal über das berühmte Stöckchen. Jeder muss Kompromisse eingehen und lasst die Eitelkeiten. Ich bin wahrscheinlich ein Träumer, Lars, oder?
Ja, das würde ich sagen. Das ist verträumt. Schon allein deshalb, glaube ich, weil man sich nicht vorstellen kann, dass die FDP zum Beispiel, was ja ganz einfach wäre, sagen würde, weißt du was, wir machen jetzt Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das werden die einfach nicht machen. So, und es müsste ja jeder einen liebgewonnenen Gral dahergeben. Und da bin ich gespannt, ob man das hinkriegt. Ansonsten muss man ja sagen, fragt man sich, was ist eigentlich so schwer daran, 17 Milliarden Euro einzusparen bei insgesamt ja 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Ja. Also kannst du ja mal ausrechnen, was das für dich bedeutet. Also wenn du jetzt, also 1000, das ist ungefähr 2% müsste man sparen. Also wenn man jetzt sagen würde, man müsste zu Hause 2% einsparen. Das ist nicht unmöglich, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist nicht zu viel verlangt. Ich glaube, man könnte sogar noch viel mehr einsparen. Und der Staat muss halt insgesamt lernen, mal mit dem Geld, was er hat, auszukommen. Das ist ganz einfach. Müssen wir ja auch.
Aber mit diesem Argument wurde Saskia Esken, glaube ich, bei Markus Lanz konfrontiert nach dem Motto, bitte, so viel einsparen müsst ihr doch gar nicht, weil der Gesamthaushalt so groß ist. Und hat sie gesagt, doch, das ist ganz schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Also vielleicht leben die auch einfach in einer anderen Welt.
Das kann, ja, nee. Ich glaube, man hat sich daran gewöhnt. Man hat sich daran gewöhnt. Vielleicht auch, weil es nicht das eigene Geld ist. Das ist dann immer einfacher. Aber ich finde es manchmal wirklich bedenklich. Man muss irgendwie schon mal dazu übergehen, mit dem Geld, was man hat, auszukommen. Es muss jeder, alle in Deutschland müssen das. Alle. Nur der Staat nicht. Und das funktioniert nicht. Deshalb gibt es ja auch die Schuldenbremse. Und man muss ja sagen, die Schuldenbremse, das vergessen viele Leute. Man denkt ja immer, der Staat darf keine Schulden machen. Nein, ich glaube, die dürfen auch innerhalb mit Schuldenbremse im nächsten Jahr 23 Milliarden Euro Schulden machen. Und da braucht man mal einen guten Plan B. Hamburg hat es ja auch geschafft. Hamburg hat in diesem Jahr die Schuldenbremse eingehalten. Na gut, wir haben schon drüber gesprochen. Hamburg hat auch Klaus-Michael Kühne als Plan B.
Danke an den Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Und falls Sie seinen Podcast, das Scholz-Update, noch nicht kennen, spätestens jetzt, nach diesen Spezialausführungen, werden Sie sagen, den muss ich mir mal anhören. Diese Woche übrigens Lars im Talk mit dem Ex-Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann. Seit ein paar Wochen gibt es beim Abendblatt eine sehr interessante und sehr witzig geschriebene Serie über die deutschen TV-Talkshows. Geschrieben von Hajo Schumacher, einem der bekanntesten deutschen Journalisten. Und wir sind sehr froh, ihn im Abendblatt-Team zu haben. Jeder hat zu dieser Art der Fernsehunterhaltung seine ganz eigene Meinung. Entweder du hast Talkshows oder du liebst sie. Wobei, aus der Marktforschung wissen die Talkshowmacher, selbst Menschen, die Talkshows hassen, schauen trotzdem zu. Vielleicht sind deshalb auch die Quoten der deutschen Talkshows so hoch. Wir dachten uns, wenn wir schon einen Experten für dieses Thema im Haus haben, dann lasst uns doch mal mit ihm reden. Hajo Schumacher ist uns jetzt zugeschaltet.
Wie fing das eigentlich mit den Talkshows in Deutschland an? Ich erinnere mich irgendwie noch so an den Frühschoppen, sonntags 12 Uhr. Ja. Ich glaube, Fuchsberger hatte einen. Und dann ging das nicht eigentlich los mit, ich glaube, es hieß Talk im Turm, Sat.1.
Nee, es war noch weiter vorne, und zwar Dietmar Schönherr, die Älteren erinnern sich, der hat mal mit so einem Format angefangen und musste dann erstmal übersetzen, was das heißt, Talkshow, ne, da reden so Leute, und das waren so die Anfänge. Dann gab es natürlich Talk im Turm seinerzeit mit Erich Böhme. Achtung, damals war schon Sandra Maischberger dabei, also es ist wirklich irre, wie lang diese Traditionen so reichen. Naja, und dann so der Urknall im Öffentlich-Rechtlichen war, Achtung, Ironie, die Sendung mit der Maus, so hat es der Spiegel damals betitelt, Sabine Christiansen aus dieser, ja, spacigen blauen Kugel hier am Aquarium in Berlin. Und das war so die Zeit, wo immer Hans-Olaf Henkel zu Gast war und den Standort Deutschland schlecht geredet hat. Und die anderen Stammgäste waren Guido Westerwelle und Klaus Wowereit, alles so Buddies von Sabine Christiansen, und das hat sie ja dann eine ganze Weile gemacht.
Ja, und sie war doch auch, oder korrigier mich, sie war doch auch die Erste, die dieses Produktionsprinzip sich ausgehandelt hat. Also, dass sie selber den Auftrag bekommen hat, von der ARD eine Firma gegründet hat und dann sozusagen, ich gönne ihr das ja, relativ viel Geld auch damit verdient hat, aber sie war doch die Erste, oder?
Ja, vor allen Dingen machst du da einen ganz wichtigen Punkt, weil das eine, ich sage mal, Entwicklung ist, die jetzt bei der ARD ein bisschen zurückgeschraubt werden soll, weil Die Moderatorinnen sind ja dann nicht nur journalistisch, sondern auch unternehmerisch tätig. Das heißt, sie sind beteiligt oder Eigentümer einer Produktionsfirma, die kriegt ganz viel Geld vom Sender und muss dafür dann die fertige Sendung abliefern. Das heißt, der Moderator, die Moderatorin verdient nicht nur ihr ganz normales Honorar, sondern eben am Jahresende auch noch einen Teil von dem, was da von der Firma überbleibt. Das hat durchaus seine Berechtigung, weil die Sender sagen, wenn wir diese ganzen Leute, die man für einen Talk braucht, jetzt bei der neuen Show von Karin Mioska, die ja die Nachfolgerin von Anne Will ist, dann rechnet man so mit 70 Leuten. 70 Menschen, die irgendwie was mit diesem Talk zu tun haben. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender die alle so richtig ordentlich anstellen müsste mit so, naja, beamtengleichen Verträgen, dann haben die 70 Leute an der Backe. Wenn sie den Talk nicht mehr haben, was machen sie dann mit diesen hochspezialisierten Leuten? Das heißt, die Produktionsfirma nimmt dem Sender diese ganzen Anstellungs-, Beschäftigungs- und ich weiß nicht was Fragen ab. Und ob das am Ende jetzt günstiger oder für den Gebührenzahler teurer ist, poch, wer will das ausrechnen?
Aber wir haben ja jetzt so eine Zäsur. Du hast es ja jetzt angesprochen, Anne Will, auf jeden Fall eine Institution gewesen. Ich glaube, sie war die Einzige, die auch tatsächlich live gemacht hat. Ne? Das heißt, die Politiker müssen da am Sonntagabend immer nach Berlin und da rum, sind ja wahrscheinlich eh in Berlin, aber live tatsächlich rumsitzen. Die anderen Sendungen sind aufgezeichnet. Anne Will hat es übernommen. War das schon von Günther Jauch?
Ja, das war ja so ein Roll-on, Roll-off. Also als Sabine Christiansen fertig war, kam dann erst Anne Will, dann kam Günther Jauch, von dem man sich ja Wunderdinge erhoffte. Ich war da einmal in der Sendung zu Gast und ich habe mich gewundert, mit welcher, ich sag mal vorsichtig, welcher Gleichmut der Großmoderator Jauch da sein Programm abgespult hat. Und der hat damals noch ganz andere Gagen bekommen, als die Leute heute kriegen. Jauch ist halt ein anderes Wort für teuer. Und als der dann aufhörte, kam wieder Anne Will. Die wurde dann für die 5 Jauch-Jahre irgendwo am Mittwoch, glaube ich, geparkt. So, und jetzt Karin Mioska. Und das Historische ist ja, wenn du dir überlegst, Christiansen hat 98 angefangen, seitdem Christiansen, Will, Jauch, 3 Moderatoren. Seit 98 hatten wir wie viele Kanzler? Kohl, Merkel, jetzt Scholz. Also die Moderatorinnen des Sonntagabends. Ah, Entschuldigung, ja, den meinte ich ja. Also Entschuldigung, Schröder, Merkel, Scholz. So, das heißt, der Sonntag ist ja so ein bisschen, ich sag mal, das große Staatstheater. Ne, da liegt die ARD auf ganz, ganz großen Wert drauf. Übrigens unter Federführung des NDR, auch Hamburg. Und der seltene Wechsel zeigt natürlich so, oh, da muss natürlich jetzt auch so Konstanz und auch so, ja, es hat auch ein bisschen was Staatstragendes.
Ich schlag mal den Bogen ein bisschen zu Hamburg, weil ja, Karin Mioska hat früher, genauso wie ich ja bekanntlicherweise, weiß ja der eine oder andere, bei Radio Hamburg gearbeitet.
Das ist einfach die Brutstätte für tolle Journalisten, sag's doch.
Warum bin ich dann beim Abendblatt gelandet? Das ist aber eine andere Frage. und außerdem bei Radio Hamburg ja auch der andere Talker, der ja tatsächlich hier auch in Hamburg aufgezeichnet wird, Markus Lanz. Und den ich tatsächlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wahrscheinlich werden viele gleich mit dem Kopf auf die Tischplatte knallen, ich halte ihn für den Besten in Deutschland aktuell, wenn ich mir angucke, was dort an, ich sag mal, ich lerne bei der Sendung auf jeden Fall immer was dazu. Bei anderen Sendungen habe ich teilweise das Gefühl, es werden einfach nur Positionen ausgetauscht.
Ganz guter Punkt. Markus Lanz ist nicht zu erklären ohne einen zweiten Markus, nämlich Markus Heidemanns. Das ist so der Mann hinter den Kulissen. Der will auch gar nicht auf die Bühne. Das ist der Produzent. Der sitzt quasi bei jeder Lanz-Sendung dem Markus im Ohr. Und immer wenn Markus Lanz so eine Kunstpause beim Moderieren macht, dann weißt du, er hört da so auf seinen Ohrknopf und Heidemann sitzt am anderen Ende und googelt ganz fieberhaft irgendein Zitat oder irgendeine Zahl, mit der Markus Lanz dann den jeweiligen Politiker, Politikerin oder wen er da gerade im Würgegriff hat, noch ein bisschen weiterwürgen kann. Und die beiden sind privat, haben die gar nicht so viel miteinander zu tun, aber geschäftlich, journalistisch sind die eine unglaublich tolle Combo gemeinsam und die haben inzwischen auch so einen Status erreicht, dass denen eigentlich egal sein kann, was das ZDF sagt. Die machen das, was sie für richtig halten. Und Markus Heidemanns hat mir gesagt, Es gibt da so eine ganz einfache Regel. Ich will nicht die Woche nacherzählen, das machen die anderen, sondern mich interessieren Dinge. In dem Moment, wo ich merke, ich will was wissen, wie funktioniert eine Wärmepumpe, warum steigt Indien zur Großmacht auf und so weiter. Und keine Scheu vor Volkshochschulfernsehen, sagt Markus Heidemanns. Und ich finde das ein sehr vernünftigen und zeitgemäßen Ansatz, weil ne, der Bildungsauftrag ist ja nun Kernaufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn ein weit gereister und kluger Mensch wie du noch was lernt, dann ist das ein schönes Kompliment. Und man muss dazu auch sagen, Markus Lanz ist mit dem Format gewachsen. Das ist ja angefangen als so eine Hupfdohlen-Show, ne, wo also so leicht bekleidete oder intellektuelle Leichtgewichte hielten dann immer so ihre Bücher oder Film-CDs oder was in die Kamera. Und dann mit der Flüchtlingskrise 2015, 2016 haben die beiden gesagt, so jetzt ist die Chance, weg vom Yellow, vom Bunten, vom Leichten hin zum Relevanzfernsehen. Und dann auf einmal kamen Experten, das haben wir dann ja später in der Pandemie gesehen, ne? 28 Mal Karl Lauterbach, bei ja. 28 Mal. Ist ja natürlich auch wahnsinnig mutig, alle Leute kritisieren immer dieselben Gäste und plötzlich hast du 28 Mal Lauterbach. Also du machst aus dem Problem, eigentlich machst du ein Markenzeichen mit dem Ergebnis, dass Karl Lauterbach auch wegen seiner Auftritte bei Lanz nicht zu verhindern war für Olaf Scholz. Den musste er zum Gesundheitsminister machen, weil ganz Deutschland schrie, Kalle muss es werden. Und bei Lanz in der Redaktion haben sie dann so eine Schlagzeile gebastelt, so wir sind Gesundheitsminister. Fand ich sehr lustig.
Ja, und vor allem, man muss sich das ja auch immer vorstellen, da kommen ja nicht einfach irgendwelche Gäste, sondern das sind ja auch Kompositionen, wie so ein, ich sag mal, die Gästeliste zusammengesetzt sind. Und nachdem, zumindest, korrigier mich bitte, nach dem, was ich gehört habe, Karl Lauterbach hat während der Corona-Zeit dafür gesorgt, dass automatisch die Quoten zwischen 4% und 8% automatisch einfach nur durch seine Anwesenheit hochgegangen sind. Und das, finde ich, ist ja auch immer so ein spannender Aspekt, wenn man sich anguckt, wer kommt eigentlich in die Sendung und wer kommt nicht. Einige weigern sich ja irgendwo hinzugehen, da gibt es dann irgendwelche Auseinandersetzungen. Soweit geht das ja dann tatsächlich auch hinter den Kulissen. Und ich glaube, bei Lanz, bin gespannt, wie du das siehst, ich finde, diese Sendung hat nochmal extrem gewonnen, als sie sich dazu entschieden haben zu sagen, nach Corona, wir bleiben dabei, kein Publikum.
Absolut. Publikum, und das kann ich als Talkgast selber sagen, verändert eine Sendung. Weil während der Sendung haben die Anwesenden so einen Ehrgeiz, irgendwie so den schnellen, flotten Spruch rauszuhauen, damit das Publikum klatscht. Das ist natürlich in der Sendung so eine Art, naja, Bestätigung, ne? Guck mal, tolle Position, verändert aber auch die Debatte, weil alle Anwesenden immer versuchen, so diesen schnellen Punch, so wie so einen Comedian hinzuhauen und ohne Publikum, ohne diese permanente Klatschabforderung werden die Debatten tiefer. Wobei, du machst da einen interessanten Punkt, da hat sich in den letzten Jahren massiv was verändert. Die Leute haben offenbar weniger Lust auf diese Sechserrunden, also so klassisch bei Will, manchmal sind es auch nur vier. Die sitzen da halt im Kreis und bereden ein Thema und reden durcheinander und das ist auch moderativ immer gar nicht so leicht, diese ganzen verhaltensauffälligen Menschen da irgendwie im Zaum zu halten. Maybrit Illner macht es absolut konkurrenzlos gut, große Runde. Sandra Maischberger zum Beispiel, die kann nicht so gut große Runde, die kann viel besser so 1:1. Und bei Maischberger siehst du wiederum, ähnlich wie bei Lanz, wie sich so eine Talkshow entwickelt. Die sind komplett weg von diesem runden Tisch, wo ein Thema oder alles Mögliche verhandelt wird. Die Maischberger-Sendung ist inzwischen dreigeteilt. Also du hast erst so ein Journalistenpanel, das ist so ein bisschen Presseclub, dann hast du so ein 1:1-Gespräch, daraus wird dann wiederum ein Podcast gemacht, dann wieder zurück zu den Journalisten, dann noch ein Zweiergespräch, vielleicht mit ein bisschen Hintergrund. Also das ist so dieses Pizza-Prinzip, wo ganz viel angeboten wird, was allen schmeckt und das hat ein hohes Tempo, aber ist eben auch ein neues Konzept.
Man merkt dir an, du steckst da ganz tief drin. Wir sind ja in der Regel eigentlich nur die Zuschauer, aber es ist so spannend, immer mal mitzubekommen, was hinter den Kulissen von solchen Fernsehsendungen an sich passiert und jetzt natürlich im Speziellen der Talkshows. Du hast, das ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben, in deiner Serie auch eine Sache erwähnt und das jetzt vielleicht noch so als kleiner Rausschmeißer in unserem Talk. Ist das wirklich echt gewesen? Bei Anne Will wurde verordnet, alle müssen in Sneakers kommen?
nicht die Gäste. Also ich weiß nicht, ob Wolfgang,
das ist mir klar, aber ich meine,
Wolfgang Kubicki sich daran halten würde. Nee, aber das scheint redaktionsintern. Also auf den Redaktionssitzungen gab es so bestimmte Regeln. Das ist ja nur alles vorbei. Und einige, die da lange Jahre gedient haben, sagten, es gäbe so, naja, eigene Regeln. Also man darf nicht in Äpfel beißen, weil dieses Geräusch wichtige Menschen, ja, ich weiß nicht, du kennst das ja, weil man so mit Fingernägeln auf einer Schiefertafel kratzt. Ja,
gut, das kann ich auch verstehen.
Triggergeräusche und offenbar gibt es auch bestimmte Triggerschuhe. Deswegen also keine Äpfel und weiße Sneaker. Ich habe gelernt, die sind ein bisschen abgesagt gerade, die trägt man nur noch bei der Jungen Union. Aber so, einen Punkt würde ich gerne noch loswerden, weil du hast gesagt, wir sind im Umbruch. Das ist völlig richtig. Bei Hart aber fair haben wir ja nach über 20 Jahren den geschätzten Kollegen Plasberg verabschiedet und ein sehr viel jüngerer Mensch, Luis Klamroth, macht jetzt die Sendung, Klammer auf, ist nebenbei auch mit Luisa Neubauer liiert, der Klimaschützerin, und darf sie deswegen nicht einladen, ein bisschen Problem. Und Klamroth hat sich jetzt von Plasbergs Produktionsfirma losgesagt, die ihn eigentlich auf den Job gehievt hat, und macht jetzt ab dem kommenden Jahr zusammen mit der Firma von Joko und Klaas Florida Entertainment. Und das sind Private, das tut man eigentlich nicht als Öffentlich-Rechtlicher. Aber der WDR kämpft natürlich um diesen Montagssendeplatz und jetzt kommen Joko und Klaas quasi so ins deutsche Talkshow-Wesen rein. Und da darf man sehr gespannt sein, was es da Neues gibt. Und dann, weißt du, dann geht dieses Domino wieder los. Die einen machen was Neues, die anderen merken, ach du Scheiße, da müssen wir jetzt aber auch mal hin. Und so bleibt dieses Rad permanent in Bewegung.
Das ist ja natürlich am Ende auch eine Geschmackssache. Gut, dass du Hart aber fair angesprochen hast. Ich finde die Sendung persönlich im Moment nicht gut.
Das ja, meine, aber du, ja, überleg mal bitte.
Als die, deswegen glaube ich, dass da was sich tun sollte.
Ja, ja, ja. Aber als die angefangen sind, 2001, im dritten Programm, war das die absolute Talk-Avantgarde. Ne? Also der, dieser Tresen und der Schiedsrichter Plasberg. Und überleg mal, den Faktencheck zum Beispiel haben wir Hart aber fair zu verdanken. Den gab es vorher nicht. Oder Brigitte Büscher, die dann auf einmal Live-Kommentare der Zuschauer einliest. Also das war eine Weile lang, war das ganz modern. Aber ne, auch Talk kommt in die Jahre.
Und es war eine ganz besondere Sendung. Ganz besondere Sendung, auch dank des Moderators. Jetzt hat man sich für einen anderen Moderator entschieden. Das ist ja durchaus legitim. Aber wenn das dann nicht so funktioniert, die Quoten sind nicht mehr so gut. Vielleicht fehlt der Sendung was. Zu sagen, wir machen jetzt mal was ganz Neues. Wir produzieren mal auf eine andere Art und Weise. Finde ich ja durchaus nachvollziehbar.
Absolut.
Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Experiment ausgehen wird. Hajo, wann lesen wir das zu den Talkshows? Ich meine, ich kann jetzt schon googeln beim Hamburger Abendblatt. Deine alten, du hast, glaube ich, 2 oder 3 Artikel hast du schon geschrieben.
Ja.
Wann kommt das immer raus für alle Leser?
Im Moment, also wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen, wenn es irgendwelche Aktualitäten gibt, die gehen natürlich vor. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Anne Will jetzt an diesem Sonntag ihre letzte Sendung hatte. Es kam also am Samstag oder Sonntag, je nach Funke Zeitung, erscheint ja auch in der WAZ, in der Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung und so. Bei Plasberg ist es jetzt am kommenden Montag. Sandra Maischberger war diese Woche. Ja, und die beiden, ich sag mal so, die beiden Diesel, die immer am längsten laufen, sind Lanz und Illner. Also bei denen ist die Weihnachtspause am kürzesten. Maybrit Illner sendet das letzte Mal am 14.12. Und Markus, die Moderationsmaschine, natürlich bis 2 Tage vor Weihnachten. Da am 22. läuft der letzte Lanz. Und ja, dann ist die Serie nicht vorbei. Ich habe noch eine ganze Menge Zahlen, so wie sieht das Publikum aus, wie viele Gäste waren da. Was glaubst du, wer war der meist eingeladene Gast in all den 5 Talkshows im Jahre 22?
Hätte ich jetzt natürlich kommst immer noch drauf. Den Herrn Lauterbach getippt, den du ja vorhin schon
erwähnt hast. Ja, man hätte auch so gesagt, Kubicki, Wagenknecht oder so, die immer eine sichere Bank sind. Nein, es war Norbert Röttgen, der zu Recht gar nicht so bekannte CDU-Ex-Bundesumweltminister. Der gilt halt so als jemand, der kommt halt immer. Ne? Der hat viel Tagesfreizeit und ist froh, wenn er mal im Fernsehen zu sehen ist.
Angela Merkel, das ist ja ein Phänomen. Korrigier mich, die war doch als Kanzlerin ausschließlich bei Anne Will oder gab es da noch andere Auftritte?
Nee, die war 4-mal bei Anne Will und ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, wenn das Kanzleramt so anruft und sagt so, hallo Frau Will, die Kanzlerin würde gerne, dann funktioniert das nach anderen Regeln. Dann wird natürlich gesagt, aber selbstverständlich. Ne? Normalerweise laden die ja ihre Gäste ein, aber eine Gästin darf sich selber einladen, das war Angela Merkel. Warum ist die nur zu Anne Will gegangen? Tja, meine Frau ist Psychologin, die sagt, Perspektivwechsel hilft. Was will Angela Merkel oder wollte? Ihre Botschaften loswerden und keine gehässigen oder überraschenden Fragen um die Ohren kriegen. Also da fällt Markus Lanz schon mal aus. Sandra Maischberger als auch wirklich harte Nachfragerin fällt da auch aus. Plasberg sowieso, ja, der ist quasi verhaltensauffällig. So, und Anne Will ist ein Kind der ARD, die arbeitet da seit über 30 Jahren und die weiß genau, wie man, ja, kritisch tut, ohne aber wirklich gefährlich zu sein. Und das wusste Angela Merkel ganz gut und da hat sie sich sicher gefühlt, ganz wichtig, und deswegen ist sie da immer wieder hingegangen.
Hajo Schumacher über die deutsche TV-Talkshow-Szene. Und wenn Sie jetzt sagen, den kenne ich doch aus einem ganz bestimmten Podcast, das ist doch der mit dem anderen Thema, dann haben Sie recht. Hajo moderiert zusammen mit Katrin Hinrichs auch den Abendblatt-Erotik-Podcast Ich frage für einen Freund. Diese drei Songs stehen stellvertretend für die Musik, die uns zu dieser Jahreszeit überall entgegenschallt. Großartig, für andere ein Gruß aus der Hölle. Aber es gibt ja Alternativen. Wir müssen nur die richtigen Menschen fragen. Und wen fragen wir hier bei Becker am Morgen? Natürlich unseren Klassikgott Joachim Mischke. Wir sind auf seine Tipps sehr gespannt. Joachim, bei dir läuft doch eher klassische Musik zu Hause an Weihnachten, vermute ich jetzt mal.
Nicht unbedingt, aber schon auch. Aber ja.
Das heißt, Mariah Carey und Wham, kann das passieren Heiligabend? Ja oder nein?
Mariah Carey kann auf jeden Fall passieren. Also das mit All I Want for Christmas is You ist gesetzt.
Okay, was könntest du uns denn empfehlen in Richtung uns und unseren Hörern, in Richtung klassische Musik, wo du sagst, das ist eine Bereicherung Heiligabend oder auch über die Feiertage oder schon an den Adventssonntagen, je nachdem, wann jeder so anfängt mit der Weihnachtsmusik. Im Gegensatz zu Sebastian fange ich ja sehr früh an, er fängt gar nicht damit an, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Stimmt das?
Das ist korrekt.
Mein kleiner Weihnachtsgrinch hier im Studio. Joachim, was sind so Sachen, wo du sagst, das ist eine Inspiration?
Also ganz viele können ja nicht ohne das Weihnachtsoratorium komplett von Johann Sebastian Bach. Damit kann ich kann auch ohne, also ich komme damit klar. Es ist jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste. Ich habe mal geguckt, es gibt aktuell 2, 3 interessante Alben, die ich empfehlen würde. Es gibt eins von der Lautenkompanie Berlin, das heißt Winter Journeys. Das ist Renaissance und Barockes. Das sind komponierte Geschichten von richtigen Komponisten und Volkslieder, die so überliefert worden sind. Und dann gibt es noch das Album Capriccio Pastorale von der Cappella della Torre. Das ist im Prinzip das Gleiche, aber aus Italien. Auch Volkslieder und unbekannte, aber total interessant gemachte Stücke aus der Renaissance- und Barockzeit. Also sehr hübsch zusammengestellt und sehr stimmungsvoll. Und dann würde ich noch empfehlen, Lise Davidsen, Christmas from Norway. Das ist eine Sopranistin aus Norwegen, ganz überraschend, die wirklich ein ganz elegantes Album gemacht hat mit bekannten Weihnachtsliedern, aber auch mit norwegischen Liedern, mit Stücken von Reger, von Sibelius, von Bach. Also wirklich toll gemacht und eine umwerfend gute Sängerin. Da würde ich auf jeden Fall mal reinhören. Das kann nicht schaden. Es gibt also auch wirklich vernünftige Weihnachtsalben.
Jetzt haben wir ungefähr so einen Eindruck, wie das alles klingt. Gibt es denn etwas, wo du sagst, vielleicht das ist ein Geheimtipp und wurde schon immer unterschätzt, aber Weihnachten eigentlich die perfekte Überraschung?
Naja, ein Geheimtipp nicht direkt, aber immer unterschätzt womöglich und auch nicht direkt Klassik, aber trotzdem Klassiker. Ich würde immer hören zu Weihnachten oder ich höre immer in der Zeit das Album von Vince Guaraldi, die Musik zu dem Weihnachtsfilm von den Peanuts. Charlie Brown Christmas. Das ist so reizende, liebliche, jazzig angehauchte Musik. Ich kann da nicht ohne und ich würde das immer wieder auflegen und anstellen. Und es ist für mich so ein bisschen wie für viele andere das Weihnachtsoratorium.
Joachim, wir sind ja immer ehrlich zueinander, oder?
Natürlich.
So. Es gibt ja hier in Deutschland, darf ich den so titulieren, es gibt einen sehr berühmten Opernsänger. Und ständig kriege ich die Werbung irgendwo angezeigt. Jonas Kaufmann und Weihnachten. Läuft Jonas Kaufmann bei Joachim Mischke zu Weihnachten zu Hause? Ich sag gleich, bei mir auf keinen Fall.
Da kann ich mich schon anschließen. Also dieses Album ist für mich, ich habe einmal reingehört und das soll es dann auch gewesen sein. Wir haben im Mai, glaube ich, mal ein Interview gehabt. Und da habe ich ihn auch gefragt, ob er das bereut. Und ich habe ihm auch gesagt, eigentlich bräuchte dieses Album für Diabetiker einen Warnaufkleber. Das fand er so mittellustig. Er meinte...
Entschuldigung, das ist aber schon ganz schön dreist, das einem Künstler im Interview zu sagen. Nicht schlecht, mein Lieber.
Naja, gern geschehen. Aber da war er, wie gesagt, nicht direkt froh darüber. Aber das ist ein Album, das ich nicht für mein persönliches Glück brauche. Da bin ich vielleicht anders gepolt als viele andere. Aber das kommt bei mir jetzt nicht durch die Lautsprecher.
Tipps für Ihre Christmas-Music-Playlist von unserem Klassikexperten Joachim Mischke. Wem das zu schnell ging, seine Tipps stehen auch in der Beschreibung der heutigen Folge. Duzen oder Siezen ist in vielen Momenten des gesellschaftlichen Lebens eine ganz wichtige, vielleicht sogar fundamental wichtige Frage. Auch bei den Hörern von Bäcker am Morgen. Wir wurden des Öfteren aufgefordert, unsere Hörer zu duzen. Aber bisher sind wir noch in der Findungsphase, wie wir uns final entscheiden. Sebastian, hast du mal ein aktuelles Beispiel dafür parat, was unsere Hörer sagen?
Ich könnte ganz viele Beispiele nennen, denn wir haben wirklich viele Mails dazu bekommen. Aber ich habe stellvertretend da eine rausgesucht, und zwar die E-Mail von Burkhard Sachs. Burkhard schreibt: Sehr geehrter Herr Becker, großes Lob dafür, dass Sie die Anredeformen thematisieren. Für mich ist das eine Höflichkeitsform und im respektvollen Miteinander notwendig. Dies in einer Zeit, in der zunehmende Respektlosigkeit im Umgang miteinander beklagt wird. Das Du enthält meines Erachtens keinerlei Distanzmöglichkeit mehr und eröffnet eine Beliebigkeit mit und untereinander, die ich grausam finde. In der englisch-amerikanischen Sprachwelt gibt es nur das You. Dies wird oftmals als Begründung für das Duzen angeführt. Wir sollten nicht alles nachmachen, um modern zu wirken. Meiner Frau und mir bereitet Ihr Podcast jeden Morgen großes Vergnügen. Erstmal, Burkhard, vielen Dank für das Lob und viele Grüße auch an Ihre Frau. Aber was wir bisher tatsächlich herausgefunden haben, das scheint so ein Generationsding zu sein. Jung du, älter, eher für das Sie.
Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, Sebastian. Also wir reden ja jeden Tag miteinander darüber. Und ich glaube, dass du recht hast, dass das irgendwie auch so ein Riss durch die Generation ist. Also wir wollen natürlich niemandem auf die Füße treten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian, aber am Ende, wir werden es wahrscheinlich nicht allen recht machen, oder?
Du wirst es nie allen recht machen können, das ist einfach so. Und man kann sich ja sogar überlegen, ob ich als der Jüngere, Dynamische in unserem Team die Leute duze und du als der Ältere, Gesetztere die Leute siehst. So könnte man es ja auch machen.
Das könnte man absolut machen. Ich möchte noch eine Mail hinzufügen von Claudia Dreier. Sie hat einen etwas anderen Ansatz. Sie schreibt: Liebes Team, ob ich von euch oder Ihnen geduzt oder gesiezt werde, ist mir ziemlich egal. Ich möchte mich aber nicht mitgemeint fühlen müssen, wenn die lieben Hörer begrüßt werden. Das ist 80er-Jahre-Sprech. Also sie meint die Formulierung liebe Hörer, die benutzen wir ja beide gelegentlich. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage jetzt, aber wie reden wir die Hörer denn dann an? Lassen wir das lieber einfach weg und sagen, hallo Hörer?
Ja, oder man könnte ja auch die Hörer irgendwie benennen. Beckers, ich würde das auch witzig finden. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und wir haben das nächste Thema, wo Sie uns Ihr Feedback zugeben können. Liebe Hörer oder Beckers, sagen Sie doch mal, wie würden Sie es gut finden, wenn Sie angesprochen werden? Unter der E-Mail-Adresse?
Becker am Morgen, Becker mit E, beckeramorgen@abendblatt.de. Weißt du, dass ich mir Sorgen mache?
Erzähl es mir.
Und zwar, es geht um deine Mutter. Ich habe lange nichts mehr von deiner Mutti gehört. Die hat sich ja am Anfang unseres Podcasts immer so nett eingeschaltet und uns sehr viel konstruktive Kritik auch gegeben. Ich weiß allerdings nicht, ob sie dir die ganze Kritik auch etwas unverblümter unter vier Augen gesagt hat. Aber ich habe lange nichts mehr gehört. Ist sie zufrieden oder hört sie einen anderen Podcast?
Sie ist sehr zufrieden. Also wir sind ihr tägliches Morgenritual. Und das war ja auch unser Wunsch, dass wir das Morgenritual der Menschen in Hamburg werden, die sich über die Themen unserer Stadt informieren wollen. Aber ich habe ein ganz anderes Thema. Und zwar, meine Mutter war entsetzt, dass ich immer noch kein Weihnachtsfreund bin. Sie hat sich über Jahre ja immer sehr viel Mühe gegeben, Weihnachten für mich schön zu machen. Und Es gibt bei uns eine Tradition an Silvester, und zwar Raclette. Raclette ist das, was ich am meisten liebe. Das weiß sie. Und nur für mich gibt es dieses Jahr an Weihnachten Raclette, damit ich ein Weihnachtsfan bin. Und ich sag mal so, mit Essen kriegt man mich.
Ja, das weiß ich. Aber was habt ihr denn sonst Weihnachten gegessen, Heiligabend?
Meine Mutter ist eine hervorragende Köchin, aber ich glaube, die meisten Mütter sind das. Und
ja.
Sie hat eine wilde Varianz gemacht an verschiedenen Gerichten und es hat immer geschmeckt. Bei dir zu Hause ist es ja noch schöner, denn du erzählst ja oder schwärmst eher gesagt immer vom Essen deiner Frau.
Absolut, aber am Ende wäre es mir nicht egal, das ist das falsche Wort, was es zu Weihnachten gibt, das ist ja schon wichtig, aber ich wünsche mir eigentlich immer nur zu Weihnachten, dass wir alle zusammensitzen und wenn sich denn irgendjemand wünschen würde und sagt, also wollen wir nicht dieses Jahr was Verrücktes machen, wir bestellen uns jetzt eine Pizza, würde ich sagen, ja, meinetwegen, Hauptsache wir sind zusammen, aber Raclette ist natürlich bei uns etwas, was auch zu Weihnachten gehört, aber am ersten oder zweiten Weihnachtstag.
Ich sehe ihn schon vor mir, den armen, armen Pizzamann, der sich auf seinem kleinen Fahrrad mit den Pizzen für dich und deine Familie durch den Schnee, durch Bergedorf kämpfen muss, während du am gemütlichen Kaminfeuer auf dem Bärenfell sitzt.
Sebastian, weißt du, was so witzig daran ist? Ich dachte, es würde bei dir Bärenfell was anderes hängen bleiben. Nein, habe ich nicht. Ich dachte, es würde bei dir was anderes hängen bleiben, in diesem Bild, was ich eben gemalt habe. Du redest über die Pizza. Du redest natürlich über das Essen. Ich dachte, es bleibt bei dir hängen, dass ich gesagt habe, groß wie mein Herz nun mal ist, Hauptsache, ich bin mit meinen Liebsten zusammen, egal was die essen wollen, ich richte mich nach den anderen, Hauptsache, die Gemeinschaft ist die richtige. Aber nein, du redest natürlich über die Pizza.
Das ist so richtig der Plot eines großen Weihnachtsfilmes. Familie Becker am Kamin, och ihr Lieben, egal was wir essen, Hauptsache, wir sind zusammen.
Ja, Sat.1 Film der Woche oder so.
Absolut, der schönste Weihnachtsfilm des Jahres, Die Beckers. Und wir hören uns morgen wieder, liebe Hörer, bis dahin.
Bye, bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.